Der RS3-Podcast. Das ist der Fokus auf der RS3. Ich bin der Hannes Hug. Mein Gast heisst Robert Hotz. Er ist 73, Philosoph, Theologe, Pädagoge, Journalist, Dozent, Jesuit und Pater der griechisch-katholischen Kirche, der im slawisch-byzantinischen Ritus die Messe liest. Herr Hotz, wie feiert eigentlich ein Pater der griechisch-katholischen Kirche, der im slawisch-byzantinischen Ritus predigt, Weihnachten?
Es ist einfach so, dass wir eine andere Liturgieform haben. Die geht aus von Byzanz. Byzanz hat immer das Prinzip gehabt, dass es in der Landessprache missioniert hat. Aber der Ritus ist genau der gleich geblieben. Also die Art, wie man zelebriert, ist immer gleich geblieben. Und das ist eigentlich die Einheit, die glaubensmäßige Einheit, die die Orthodoxie hat. Sie hat in dem Sinne nicht ein allgemeines Oberhaupt wie Katholiken mit dem Papst, sondern sie haben eine Liturgie, die identisch ist. Ich habe überall auf der Welt, wo byzantinischer Ritus gefeiert wird, zelebrieren. Mhm. Auch im arabischen Raum. Gut, ich kann nicht Arabisch, danach zelebriere ich halt dort Slawisch. Aber ich weiss, es ist genau die gleiche Liturgie.
Das heisst, der Ablauf wird dann auch in der arabischsprachigen Welt verstanden von diesem
Ritus. Ganz genau. Sozusagen.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Es ist eigentlich auch wie eine reguläre katholische Kirche, also von den Abläufen. Oder was ist der grosse
Unterschied? Ja, das Grundprinzip ist, von der Liturgie ist immer das Gleiche. Nicht? Es geht um das Abendmahl und um das Abendmahlsbericht als Zentrum.
Das ist, ihr merkt, da stellt der Protestant Fragen. Darum
ist ja, das spielt keine Rolle. Das ist von da aus gesehen wieder kein Problem.
Mhm. Etwas, was ich bei dieser ganzen Fülle von Berufen oder Tätigkeiten, Aufgaben, die ihr in eurem Leben schon ausgeführt habt, gar nicht erwähnt habe, ist etwas, was ich jetzt gerne ein bisschen genauer mit euch darüber reden will. Und das ist euer Hilfswerk Westukraine. Vor 17 Jahren habt ihr das gegründet, mitbegründet. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass der Robert Hotz zu einem Hilfswerk ist gekommen?
Ja, man muss natürlich wissen, ich bin ja also jahrzehntelang in der Sowjetunion und in Polen als Rundfunkkorrespondent tätig war. Ich habe auch Slawistik studiert, sodass ich also die sprachlichen Voraussetzungen mitgebracht habe. Ich habe mich durch die ganze Literatur durchgelesen, sodass ich auch einiges weiss über die Mentalität von diesen Leuten. Und eines Tages hat halt Malteserritter in der Westukraine mit der Hilfe anfangen, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist.
Also Malteser, das ist auch ein Ort von Glaubensbrüchen.
Ja, nein, das ist eine andere Form. Das sind die alten Johanniter, das ist ein Ritterorden. Und die helfen also sehr im medizinischen Bereich. Und dementsprechend haben sie mich gefragt, ob ich also mich da ein bisschen auskenne. Und ich habe gesagt, ja gut, dann können wir mal schauen. Mhm. Und ich habe natürlich nie die Absicht gehabt, Chef von einem Hilfswerk zu werden. Das ist mir ganz, ganz fern gelegen.
Sondern ihr wollt einfach beratend zur Seite stehen.
Ja klar, ich war Journalist. Ja, das war mein Beruf. Ja. Und nachdem ich dann sehr viel Erfolg hatte, gerade in der Anfangszeit mit dem Aufbau von dem Hilfswerk, bin ich halt dann dabei geblieben und habe dann müssen mehr oder weniger den Journalismus an Nagel hängen.
Aha. Ihr sagt, sehr erfolgreich. Auf was führt ihr euren Erfolg zurück? Mal abgesehen vielleicht von der Kenntnis vom Land oder von der Sprache.
Ich glaube, das ist doch zentral gewesen. Ich habe natürlich in all den Jahren, wo ich dort gearbeitet habe, auch Beziehungen aufbauen. Und sie können in so einem Land ohne Beziehungen überhaupt nicht arbeiten. Und ich glaube, das ist der Fehler von manchen Hilfswerken, die dann einfach da munter irgendwo anfangen, an einer Ecke, und zu dem die Beziehungen abgehen. Mhm. Außerdem muss man auch die Mentalität der Leute kennen und respektieren. Und ich habe die auf meine Art respektiert, indem ich immer gesagt habe, das sind für mich keine Bettler, die irgendeine Almosen bekommen, sondern das sind meine Mitarbeiter. Und das war eigentlich das Grundprinzip von meinem Hilfswerk.
Ihr habt also jetzt gesagt, Kenntnis vom Ort, Kenntnis von der Sprache, von der Mentalität. Was ist denn eigentlich das Schwergewicht von eurer Hilfe? Ich kann vielleicht schnell ein paar Zahlen nennen. Eben vor 17 Jahren gegründet. Das ist eine Spendensumme von rund 20 Millionen Franken in diesen 17 Jahren. In rund 50 verschiedene Aktionen geflossen. Gibt es quasi wie eine Schnittmenge von Engagement, wo ihr sagt, da und da und da ist es wichtig, da lasse ich es sein?
Ja gut, ich meine, wir haben eigentlich immer gesagt, also wir tun die Hilfe nicht über die ganze Ukraine verstreuen, sondern wir beschränken uns auf die Westukraine und dort zentral. auf die Hauptstadt Lviv und Umgebung.
Lviv, ich kann es fast nicht sagen, heisst Lemberg auf
Lemberg, Deutsch. Lemberg auf Deutsch, ja. Mhm. Und das ist etwa 60 Kilometer von der polnischen Grenze weg. Und das ist die Hauptstadt von der Westukraine.
Mhm. Und was für eine Form von Hilfe führt ihr aus? Was ist das Naheliegendste?
Also zuerst einmal haben wir also einmal die Waisenhäuser in den Blick genommen, weil die sind in einem lamentablen Zustand gewesen. Und bei dieser Gelegenheit haben wir dann sehr rasch natürlich Spitäler gesehen, wo anfänglich also die primitivsten Medikamente gefehlt haben. Und dann hat man einmal grundsätzlich dort geholfen, wo vorrangig Not am Mann war. Mhm. Wir haben also da nicht sehr lange ein Expertenteam geschickt, das 3 Jahre lang darüber beraten hat, ob man soll und wie man soll und ob man können oder ob man nicht können. Sondern wir haben gesagt, da muss man jetzt helfen. Und dann haben wir halt geholfen. Und das hat man dann also in sehr, sehr kurzer Zeit können entscheiden.
Ihr operiert Kinder, die mit Genschädigung auf die Welt kommen, die quasi eine Spätfolge ist von Tschernobyl. Ihr behandelt Liquidatoren, das sind die Leute, die in Tschernobyl haben müssen aufräumen nach dieser Reaktorkatastrophe. Das sind jetzt mal 2 Strömungen, aber ich kann mir vorstellen, dass in so einem Land oder in so einer Situation ganz viele verschiedene Sachen sind, die sich präsentieren, wo man denkt, das sollte man eigentlich auch noch machen. Wie hättet ihr dort so einen Pragmatismus können entwickeln, dass ihr sagt, das ist auch effektiv?
Ja, ich meine, man sieht natürlich, was so also ultra dringend ist. Ich meine, am ersten, als ich begegnet bin, bin ich lecken Hausdächer begegnet. Mhm. Und wenn es irgendwo reinregnet, dann geht also sehr viel anderes mit kaputt. Und so bin ich eigentlich zuerst mal ein Spezialist geworden, der oben angefangen hat und nicht unten.
Also auf Dachschäden.
Mit Dachschäden, jawohl.
Sozusagen spezialisiert.
Und dann hat man natürlich auch gesehen, also die Liquidatoren von Tschernobyl, die sind mir besonders ans Herz gewachsen, weil ich immer den Eindruck hatte, die Männer sind ja dort hin abkommandiert worden und sehr jung noch, so zwischen 20 und 25. Und das haben die nicht können auslesen. Hm. Und die über 10'000 Leute, die haben auch für uns aufgeräumt. Das ist für mich eigentlich wie eine innere Verpflichtung gewesen, denen gegenüber. Und nachdem man dann in der nächsten Generation gesehen hat, dass ein Teil von diesen Leuten hat ja nicht gewusst, was ihnen passiert war, verstrahlt worden sind alle. Und die haben zum Teil geheiratet und haben dann nach einem schweren invaliden Kind mit deformierten Extremitäten, sehr viel Knochenkrebs und Krebskranke. Und danach musste man das in Angriff nehmen. Und dazu hatte ich dann ein Team von wirklich hochspezialisierten Chirurgen, die in der Schweiz zwar gearbeitet haben, aber bis auf einen einzigen alles Ausländer waren.
Das heisst, also, ihr habt quasi ein Bauwesen, das Gesundheitswesen, dann auch das Schulwesen anfangen, umpflügen, wenn man so will. Wie hat er eigentlich die Leute davon überzeugt, dass das jetzt notwendig ist und dass es richtig ist, muss ich vielleicht sagen, dass man es so macht, wie dir das weiss?
Ja, das Interessante daran war, dass ich niemanden müssen überzeugen musste, sondern die haben bestenfalls noch mich müssen überzeugen, dass man etwas macht. Oder?
Ja, ja.
Dann, die haben schon gesehen, dass es notwendig ist. Ich meine, das sind ja keine dumme Leute, das sind intelligente Leute.
Also ich habe jetzt natürlich vor allem auch gemeint, vielleicht die Ärzte, die man ja da auch nicht einfach auf der Straße findet, die diese Operationen könnten machen.
Ja gut, da
habe
ich
halt... Oder die offiziellen Stellen, die ja vielleicht sich nicht unbedingt gefallen wollen, dass der eine kommt aus dem Ausland und einen Spiegel vorhebt und sagt, sorry, das ist marot.
Ja, wir haben eben überhaupt nicht so geschafft. Meine Ärzte haben mein Prinzip von Anfang an übernommen. Und zum Beispiel Professor Exner, der ist gekommen und hat gesagt, hört, ich komme da an, nicht um euch zu belehren, ich will die hier auch lehren. Mhm. Und damit also, hat er die Leute vollkommen überzeugt. Das hat sofort eine ganz enge Zusammenarbeit gegeben. Weil er nicht vom hohen Ross oben runter, da ist das Herz galoppieren gekommen, sondern er ist als ein auch als ein Mitarbeiter kommen.
Die machen eigentlich so gut wie alles selber in diesem Hilfswerk. Also die gehen Spenden sammeln, ihr seid das Vorzimmer, ihr seid der, der die Projekte überwacht. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ihr sagt, ich muss alles selber machen, sonst funktioniert es nicht?
Es ist nicht so, dass ich alles selber mache. Ich habe einen hochqualifizierten Mitarbeiter in Lviv. Und das ist ein ehemaliger Kosmonautik-Ingenieur, der keine Stelle bekommen hat, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Mhm. Dann ist er genau in dem Moment frei geworden, hat dann auch in einem Zollfreilager geschafft und ich habe ihm nachher eine Gelegenheit gegeben, noch ein volles Ökonomiestudium zu machen.
Also es gibt auch eine Form von Patenschaften, die dir da...
ja, das ist einfach mein Direktor vor Ort. Und wir haben eine ganz enge Beziehung, wir haben ein enges Vertrauensverhältnis. Ich weiss, dass mich der nicht betrügt. Mhm. Ich kenne auch seine Mutter gut, ist auch eine Ingenieurin. Und es ist interessant, er vertritt mich dort bestens. Und dann eben drumherum habe ich einen ganzen Kreis von Leuten, die unentgeltlich mitarbeiten.
Mhm. Und wie habt ihr das, also warum ist es euch denn so wichtig, dass ihr die Kontrolle habt über alles? Was ist der Grund?
Ja, sonst wird man gegeneinander ausgespielt. Das ist gar nicht gut. Es muss einer den allgemeinen Überblick haben. Ich meine, ich arbeite eng mit meinen Mitarbeitern zusammen. Ich arbeite auch eng mit anderen Mitarbeitern zusammen.
Aber ist euch das immer klar gewesen, von Anfang an, dass ihr es so machen müsst? Oder hat sich das jetzt auch entwickelt?
Nein, das ist von Anfang an. Das ist für mich ein Prinzip, wie ich arbeite. Ich nehme andere Leute einfach ernst. Für mich sind es... Ich habe immer das Prinzip eigentlich negiert, dass man andere als Bettler behandelt und da Geld hineinschaufelt. Und dann nach einer Stunde ist, dass das Geld irgendwo verschwindet. Mhm. Weil ein Bettler hat eben ein anderes Verhältnis zum Geld als ein Mitarbeiter.
Mhm. Ich habe vorhin ganz kurz angetönt, dass es ja auch sein könnte. Ich muss vielleicht noch mal schnell als Klammer anfügen. Ihr seid ein hochverdienter Mann. Ihr werdet in der Westukraine sehr geachtet. Habe ich zumindest gelesen und von verschiedenen Quellen können lesen und verifizieren. Dennoch kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht einfach eitel Freude da ist, immer wenn der Herr Hotz kommt, weil doch vielleicht bis zu einem gewissen Punkt man sich auch muss gefallen, hey, jetzt müsst ihr es eigentlich selber machen, jetzt müsst ihr eigentlich selber die Hingere führen. Also Stichwort Korruption, oder? Das ist ja sicher sehr gross. Ich möchte einfach schnell eine Zahl sagen. Ich habe gelesen, dass ein Chefarzt in Staatsdiensten im Monat etwa $300 verdient. Das heisst, dass
ja, jetzt, das ist ja. Aber schon, da ist also in der Zwischenzeit der Lohn erheblich erhöht worden, nicht?
Ja.
Es vorher sehr viel weniger gehabt.
Und dann kommen dir und operieren mit Spezialistenkinder. Wie verhalten
aber gratis.
Sich
ja. Gratis tun wir es operieren. Ja. Gratis. Und wir verlangen nicht noch einen Backschisch nebendran. Und das ist ein grosser Unterschied zu den Ärzten dann. Die können nicht überleben mit dem Lohn. Und vor allem, wenn sie Kinder haben, die dann nachher ein Studium unter Umständen $5,000 kostet. Dann müssen sie da irgendwo irgendetwas nebendran verdienen, sonst können sie dann nachher ihre Kinder nicht oder ihre Familie nicht erhalten.
Also es muss eigentlich wie eine Schattenwirtschaft geben. Ihr seht, dass der auch sehr pragmatisch nicht mehr an, indem ihr einfach sagt, man muss es machen, das ändert sich jetzt sowieso nicht einfach so, wenn man sich selber überlässt.
Oder? Ja, und ich meine, wenn man da meint, wir müssen da Ratschläge geben, das ist wie einer, der im Trockenen hockt und einem Ratschläge geht, der im Regen steht und keinen Schirm hat. Mhm. Also, das ist nicht mein Stil.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht nur Freunde sind von euch. Wie verhaltet ihr euch denen gegenüber? Oder gibt es da Risiken?
Nein, ich habe eigentlich also in dem Punkt nie grosse Probleme gehabt. Ich kann relativ gut mit den Leuten umgehen. Ich habe auch von meiner Physiognomie her, oder? Die sagen immer, ich habe einen russischen Morda, also eine russische Schnur.
Ich kann dir schnell beschreiben, wie der Herr Hotz aussieht. Er hat graue Locken, hat einen wachen Blick, voller Schalk, er hat eine Brille, hat ein mächtiges Gesicht, einen mächtigen Kopf, hat hohe Backenknochen und einen grauen Bart. Also schon so, doch etwas Östliches, oder?
Ja, ich meine, also wenn ich mit meinen Kollegen zusammenstehe, dann bin ich absolut von der Physiognomie her einer von ihnen. Mhm. Und ich werde auch als einer von ihnen angeschaut. Und dementsprechend habe ich es sehr viel ringer, als wenn ich als Ausländer da interveniere.
Und eben dementsprechend fließend russisch, ukrainisch.
Ja, fließend ist also dann sehr viel behauptet. Sicher. Also da muss man also von Kindsbeinen an dort aufgewachsen sein.
Aber ihr habt in dem Sinne einen Akzent. Also
ich verstehe. Also sehr gut, was sie auf Ukrainisch und Russisch sagen. Und ich kann mich ausdrücken. Und ich kann selbstverständlich also locker jede Zeitung und jedes Buch lesen auf Russisch.
17 Jahre mit dem Hilfswerk vor Ort präsent, mit Direkthilfe, mit Soforthilfe, mit sehr pragmatischer Hilfe. Hat es dir in diesen 17 Jahren auch Momente gegeben, wo ihr quasi eine gewisse Wut oder eine gewisse Ohnmacht davon entwickeln gegen diese Umstände und vielleicht auch mal eingebrochen seid und findet, ah, es ist so viel, ich werde nicht fertig in meinem Leben?
Ja gut, ich meine, es ist immer, man muss halt von Anfang an bescheiden genug antreten. Einer, der überall helfen will, der hilft nie nicht. Dann hilft höchstens mit Tröpfchen quer durch ein Land. Und Tröpfchen verdunstet innerhalb von Sekunden schnell. Man muss, wenn man will, dass ein Baum wächst, dann muss man nicht nur mit dem Händchen hoch und gießen, sondern dann muss man den Schlauch nehmen. Und wir haben immer das Prinzip gehabt, wenn wir ein Objekt ausgesucht haben, dann haben wir das Objekt auch bis zu Ende durchgeführt. Verstehen Sie, es genügt nicht, einen Krankenwagen zu kaufen. Sondern dann muss man auch daran denken, dass man den Unterhalt vom Krankenwagen zahlt und die Reparatur vom Krankenwagen zahlt. Erst dann funktioniert er.
Also das ist eigentlich der Prototyp von der Nachhaltigkeit, wenn man so will. Das genau. Ist ein grosses Wort im Moment.
Genau.
Das würde ja häufig strapazieren.
Nein, ich meine, ich habe natürlich gesehen, bin in Spital dort, wo es die Liquidatoren, also Pflege im Milizspital, da haben also die Ukrainian Women League von Amerika hat ein ganz teures Blutanalysegerät geschenkt. Und als ich dann gekommen bin, das erste Mal, da ist das Gerät total tot und unbenutzt tätig gestanden, obwohl sie das Gerät ja dringend brauchten. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn los? Jetzt haben wir so ein Gerät und brauchen es. Und er sagt, ja, Kunststück. Das Gerät braucht so und so viel Güterli an Chemikalien. Und das Spital hat das Geld nicht, um diese Güterli zu zahlen. Wir haben es selber auch nicht zum Zahlen. Also steht das Gerät eben da. Mhm. Und seither habe ich in den letzten 15 Jahren jedes Jahr also 2.500 bis 3.000 Dollar ausgegeben für solche Chemikalien. Und das Gerät läuft anstandslos seither.
Aber man muss schon schauen, was man kauft und sich nicht irgendwie den erstbesten Verlockungen, die sich als die absolute Lösung präsentieren.
Ja, dort habe ich eigentlich die ersten, bittersten Erfahrungen gemacht, indem ich mir gesagt habe, ja, man muss aus dem Westen muss man das Beste aus dem Westen muss man das Beste importieren. Und dann habe ich festgestellt, ja, wenn ein Apparat aus dem Westen kaputt geht, braucht es auch einen Ingenieur aus dem Westen. Und dann braucht es auch entsprechende Bestandteile aus dem Westen. Das nachher habe ich festgestellt, ja, wenn ich einen neuen russischen Apparat kaufe, kommt das billiger. Mhm. Es kommt billiger. Die Apparate sind vielleicht nicht so raffiniert, aber sie sind ausgezeichnet und genügen voll auf. Und außerdem haben sie etwas ganz Wichtiges. Sie haben eine russische Beschreibung.
Das heisst, das können sie alle lesen, die das Gerät brauchen. Wir machen eine erste Musik. Ihr habt euch eine Musik ausgesucht, die ihr selber mitgebracht habt. Ich kann es fast beim besten Willen nicht aussprechen. Nali Vaitje Bratje. Und was heisst das?
Ja, das fragen Sie mich zu viel.
Aha. Wir hören es einfach.
Nein, es ist ein Preislied auf die Ukraine.
Yeah.
Ungewohnte Klänge hier im Fokus, Narivatie Bratia. Musik gewünscht vom heutigen Gast, dem Fokusgast, Robert Hotz, Jesuit und Tätschmeister vom Hilfswerk Westukraine. Herr Hotz, wann hört ihr aber die Musik?
Ja, ich meine, ich tue gelegentlich mal Platten auflegen, für, wenn ich am Arbeiten bin. Und das hilft mir, es beruhigt.
Aber es ist sehr lüpfig, muss ich jetzt sagen, das Stück.
Ja gut, aber es hat da so ganz tief Melancholische dabei. Ich kann das nicht wollen, zumuten.
Also, entspricht das denn im Wesen auch in die Volksseele?
Absolut. Ja, also, es entspricht auch dem Klima von sehr, sehr heiß im Sommer. Es kann also 30 Grad ohne weiteres sein. Bis minus 30 Grad im Winter. Das sind 60 Grad Unterschied, oder?
Ja, und zwar extrem Unterschied sogar.
Und ich meine, das tut sich eben auch im Charakter und in der Volksmusik ausdrücken.
Mhm. Ihr habt am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass ihr schon früh in die Sowjetunion seid gereist, 1964, das erste Mal Polen, Sowjetunion. Was hat euch eigentlich angezogen an dem Osten?
Ja, ich bin immer interessiert gewesen am Osten, eigentlich von Jugend auf. Und ich bin auch ganz offen gesagt in Jesuitenorden eintreten, weil ich gewusst habe, dass die eine Gruppe haben vom östlichen Ritus. Mhm. Allerdings habe ich auch von Anfang an das Grundprinzip mitgebracht, wo dann nicht alle begriffen haben, ich wollte nicht gegen Russland missionieren. Das ist ja nach der Zeit des Kommunismus ist ja die Idee umgegeistert, wir müssen also Russland missionieren. Ich habe Russland gut genug gekannt, um zu wissen, dass es dort die orthodoxe Kirche gibt. Und ich wollte eigentlich nicht die Orthodoxen missionieren. Nicht in dem Sinn hätte ich gemeint, wir müssten uns missionieren.
Und da ist man aber, wenn ihr sagt, wir hätten gemeint, wir müssen Russland kommissionieren, dann ist man von hier,
Von hier, und hat dann Leute ausgebildet, nicht, die dann mal als Missionar dort also, das verheerende Bild umkrempeln. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, das ist eine Fehlinterpretation.
Wie hat man denn reagiert auf eure Eigeninitiative, die quasi heisst...
Ja gut, nein, ich musste dann auch halt beweisen, dass meine Sache vielleicht nicht so ganz falsch war. Nicht?
Wie habt ihr das gemacht?
Ja, ich konnte es journalistisch zum Teil beweisen und ich konnte es auch durch meine Arbeit beweisen.
Das war ja eine Zeit, in der kalter Krieg war. Da ist man als Katholik sicher im Kommunismus nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen worden. Und wenn ihr zurückgekommen in die Schweiz, dann seid ihr der Kommunist gewesen, der jetzt wieder zurückkommt aus der Sowjetunion. Also es war eigentlich ein grosses Spannungsfeld. Insofern vielleicht auch die Frage, wo gehört man denn da eigentlich noch her, wenn so Polaritäten
sind? Ja, das ist ja so, ein Grenzgänger ist immer in einer schwierigen Situation. Aber ich muss sagen, ich habe in meiner Jugend einmal den russischen Religionsphilosoph Nikolai Berdjajew gelesen. Und er hat ein Buch geschrieben, Wahrheit und Lüge des Kommunismus. Und dort habe ich gelernt, dass man den Kommunismus nicht einfach nach dem üblichen Schwarz-Weiß-Schema von unserer antikommunistischen Propaganda hat dürfen anschauen durfte. Genauso wie natürlich die kommunistische Propaganda nach dem gleichen Schwarz-Weiß-Schema auch gelogen hat. Es ist mir dann aufgefallen, dass es ja Sachen gibt, die durchaus positiv sind. Ich habe usbekische Bekannte, die immer sagen, ja, wenn der Kommunismus nicht gewesen wäre in Usbekistan, dann hätte ich nicht können Mittelschule machen, ich hätte nicht können Jurisprudenz studieren. Mhm. Ich hätte viele Sachen nicht können und viele Frauen in Usbekistan hätten das auch nicht können und können es heute.
Also der Bildungsaspekt beispielsweise findet ihr...
Ist für mich sehr wichtig gewesen und ich habe auch sehr früh festgestellt, dass in dem Rahmen Kommunisten schon etwas geleistet haben. Denn sie haben immerhin 85% Analphabeten antreten in einem riesen Land und haben es fertig gebracht, den Analphabetismus doch weiträumig also zu bekämpfen und auszurotten. Und das ist zweifellos eine positive Leistung. Man hat natürlich immer abwertend können sagen, ja, das ist Indoktrination. Das ist Blödsinn.
Also quasi die Leute müssen lernen lesen und schreiben, damit sie Propaganda verstehen.
Auf gut ja, aber auf der anderen Seite ist ein Gebildeter immer sehr viel ideologiefindlicher als ein Ungebildeter.
Weil er kritisch ist, weil er hinterfragt. Mhm. Jetzt hat er vorhin mit einem Lächeln auf den Stockzahn gesagt, ja, das ist halt das Leben von einem Grenzgänger. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja nicht ganz so einfach war, wenn man dann zur Sowjetunion ist, gereist, der zu sein. Und wenn man zurückgekommen ist, hier zu sein. Wie hat er das gemacht?
Ja gut, ich meine, das muss, solche Spannungen muss man aushalten, wenn man in diesem Beruf tätig ist. Sonst ist man am falschen Ort angesiedelt.
Wie hat er es denn gemacht?
Ja, ich habe da und dort gearbeitet. Ich habe versucht, also da zu sagen, was ich dort gesehen habe. Und ich habe auch nicht versucht, dort zu sagen, was ich da gesehen habe.
Was hat das nie Folgen gehabt, nie Konsequenzen gehabt? Also
ja, selbstverständlich. Nein, in dem Sinn, ich bin eigentlich nie, ich habe mich nicht rühmen, ich sei da verfolgt worden. Mhm. Natürlich habe ich Schwierigkeiten gehabt, man hat das und dieses nicht können sagen, man hat das und dieses nicht können anschauen. Man hat dann und wenn einmal ein Visum nicht bekommen. Hier und da habe ich es dann nachher trotzdem bekommen, weil ich gewusst habe, wie man also muss mit den Leuten umgehen muss. Aber auf jeden Fall hat es da immer ein Problem gegeben. Es war nicht einfach gewesen. Ich meine, hier bin ich natürlich als Kommunist verschrien gewesen, weil ich das Schwarz-Weiß-Schema abgelehnt habe.
Mhm. Sondern versucht habe, eine differenzierte Form in einer journalistischen Reportage wiederzugeben von der
Situation. Ja, ist klar. Ich meine, für mich gibt es nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt auf meiner Palette hat es noch zwei, drei andere Farben drauf gehabt, nicht? Und das hat der wenigste gefallen, muss ich sagen.
Ja. Was heisst das auch im Zusammenhang mit eurer Glaubensgemeinschaft, mit den Jesuiten?
Habt ihr ja, da bin ich auf eine grosse Freiheit gestoßen.
Das war das kleinste Problem.
Das ist eigentlich.
Aber gesellschaftlich ist man ja eigentlich komplett isoliert gewesen, wenn man in die Sowjetunion ist und zurückkommst in die Schweiz.
Ja, komplett ist isoliert ist vielleicht viel gesagt. Und ich muss einfach jetzt mal am Rand mal sagen, ich habe über Polen berichtet und das hat durchaus nicht allen Leuten gefallen. Ich habe auch sehr kritisch damals hat man natürlich die polnischen Kirchen aufgejubelt. Deshalb hat man auch einen Pol zum Papst gewählt.
Und
man
hat die polnischen Kirchen aufgejubelt, weil
man gemeint hat, da sind ja so unglaublich viele Leute vor der Kirche gestanden. Es waren 6-7 Messen am Sonntag und die Leute sind weit nach vor Kirchen rausgestanden. Und man hat gemeint, das sei natürlich als Idealbild von einer katholischen Landeskirche, dass die Landeskirche zum Beispiel die katholische Sexualmoral also sehr, sehr locker, ja, die Kirche natürlich nicht, aber die Gläubigen ja, sehr, sehr locker gehandhabt haben, nicht wahr? Darüber hat man doch nie geredet. Und ja, wenn man da mal gewagt hat, eine kritische Bemerkung zu machen, oder wo es nachher wie die wahnsinnigen Kirche gebaut haben, wo der Umschwung gekommen ist. Und ich gewagt habe zu sagen, ja, also passet auf, es wird dann nachher mit der Zeit, wird dann der Zustrom abnehmen. Da habe ich mir natürlich schon auch müssen, also, bittere Kommentare von höchster Stelle, also, gegennehmen. Nicht?
Also, ihr habt euch immer kritisch engagiert. Gleichzeitig, das habt ihr mir im Vorfeld erzählt, habt ihr mal in Polen so eine Vermittlerrolle angefangen zwischen Staat und Kirche, weil die offenbar nicht miteinander kommuniziert haben. Wie seid ihr eigentlich zu diesem Job gekommen? Dass man
ja, darüber will ich eigentlich also jetzt rumfucken. Ich kann Ihnen Folgendes sagen, ja, dass. Und zwar, es war nicht die kommunistische Regierung, wo man am Schluss, also nach dem Zusammenbruch vom Kommunismus in Polen, einen hohen Orden gegeben hat, als Dank für meine Berichterstattung über Polen zu kommunistischen Zeiten.
Okay.
Die, weil man hier gemeint hat, dass ich jetzt ein Kommunist war, also da schlecht, also berichte, nicht? Mhm. Also in Polen selber hat man das also an höchster Stelle doch sehr anders gesehen. Und zwar von kirchlicher wie von staatlicher Seite. Denn es ist mir immerhin bei der Ordensverleihung zuerst das Pontifikalamt hat da stattgefunden.
Was heisst das als Protestant?
Also ein Bischof hat spezielle Festtagsmessen gefeiert anlässlich von dieser Ordensverleihung. Und ich bin auch im Palais vom Präsidenten empfangen worden. Das heisst also mit anderen Worten, Es bin gar nicht so neben den Schuhen gestanden.
Das heisst, es ist auch eine gewisse Bestätigung für eure Rolle als Troublon, als einer, der auch immer wieder kritische Fragen stellt und eben in dieser Zwischenwelt lebt. Das
genau, und ich meine, ich habe immer das Prinzip gehabt, man lebt, wenn man in so einem Land lebt, dann redet man mit denen, die da sind, ob sie dir jetzt gefallen oder nicht. Oder? Ich habe immer mit den Vertretern der Regierung geredet. Mhm. Auch zu Solidarność-Zeiten habe ich nicht nur mit der Solidarność geredet. Hier war es ja üblich, dass man dann nur die Solidarność gekannt hat und nicht mit einem kommunistischen Vertreter geredet hat.
Jetzt gibt es ja, wenn man solche Sachen macht, ja gewisse Codes, die man muss kennen. Man muss ja wissen, was man sagt, was man nicht sagt, das ist sicher bis zu einem gewissen Punkt Intuition. Aber wie lernt man denn das? Also wie habt ihr euch das angeeignet?
Dass ja gut, also im Prinzip bin ich kein Diplomat. Ich bin einer von denen, der eher undiplomatisch redet, auch in der Kirche. Ich habe da kein Problem. Ich sage ungefähr das, was ich denke und rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, oder?
Könnte man dann sagen, das ist das Prinzip, durch das, dass man eigentlich immer weiss, woran man ist bei euch, macht euch das auch einfacher zum Einordnen? So.
Ja, es ist also eines Tages ist Folgendes gewesen, da bin ich von der Regierung eingeladen worden an ein Symposium in Polen. Und dann hat der Geheimdienst hat mir dann also das Visum, die Einladung hintertrieben. Und dann habe ich dann also bei der Regierung interveniert und gefragt, wer jetzt eigentlich regiert in Polen, der Geheimdienst oder die Regierung. Und daraufhin hat man dann der Botschafter also das Visum sogar gebracht, oder? Und dann habe ich dann nachher wissen, mit welcher Begründung, dass er mir das verweigert hat. Und dann hat mir dann jemand gesagt, ja, wissen Sie, der Geheimdienst hat gesagt, beim Hotz weiss man nie, was er nachher schreibt. Wenn er bei uns war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, die beiden, die das also herausgefunden haben, die sollte man befördern. Das sind wirklich hochintelligente, brillante Geheimdienstler gewesen. Denn die haben völlig recht gehabt. Ich habe nie gewusst, was ich nachher schreibe. Ich musste zuerst schauen, oder? Und dementsprechend haben also die beiden den Nagel auf den Kopf getroffen. Nicht?
Super. Also auch eine gewisse Smartness. Ihr seid der richtige Fuchs in dieser Beziehung. Oder? Also dort nochmal eins, woher kommt der Schalk, das Prinzip, können, das so umzukehren, so eine Situation? Weil ein Großteil der Leute hat vielleicht gesagt, schlimm, und ich setze alle in Bewegung oder ich kapituliere. Wie hat ihr das?
Ja, ich bin eigentlich kein Jammerer. Und ich bin in dem Sinne ein Optimist. Und ich verfüge auch über eine gewisse Dosis Humor, die ich einmal gelegentlich auch eingesetzt habe, wenn wieder etwas schief gelaufen ist. Nicht? Dann muss man muss auch selber mal können lachen, wenn man auf der Bananenschale ausrutscht. Oder?
Und nicht einfach nur ein 20 ab 8 Ring machen.
Ja, so. Genau das. Oder?
Die Situationen, könnte ich mir vorstellen, sind oft auch riskant gewesen. Hat er eigentlich nie Angst gehabt in so Umständen?
Nein, Angst ist mir eigentlich in dem Sinn. Also, das ist nicht mein Berater. Angst ist etwas Irrationales. Und ich finde, das hat nicht so ganz zu meinem Realismus gepasst.
Aber in der Situation kann es durchaus eng werden, oder?
Gut, ich meine, es ist einmal der Zug angehalten worden in Szczepanowice, wo ich in Tschechoslowakei übergereist bin. Und sie haben mich gesucht. Und ich habe mich nicht gemeldet, weil sie den Namen Hotz nicht richtig können aussprechen konnten. Und es hat dann irgendeiner, der besonders neugierig war, den Kopf rausgegeben aus seinem Abteil und ist dementsprechend sofort als Hotz identifiziert worden. Und die haben sie dann natürlich also das hinterste Spielzeug in seinem Koffer ausgepackt. Bei mir hätte es auch auspacken können. Ich habe schon gewusst, dass der Zug angehalten wird und auch dementsprechend alles, was ich irgendwie hätte können, verdächtig sein, habe ich schon vorher also auf dem WC verbrannt und abgespült. Nicht?
Aber das Prinzip von so ein bisschen widerständig sein, ein bisschen widerborstig sein, auch die Auseinandersetzung suchen, das ist schon immer vorhanden gewesen bei euch?
Ja, ich kann jetzt meinen eigenen Charakter da nicht definieren. Das müssen andere besser machen.
sehr, sehr, sehr clever jetzt wieder ausgewichen, aber das ist durchaus gezogen. Also, wenn man so eure Biografie anschaut, merkt man schon, das ist einer, der immer wieder ein bisschen an die Türen klopft und will wissen, was hinten dran passiert.
Ja gut, aber ich meine, das ist doch auch ein Prinzip vom Journalist, vom Echten, oder? Dass er mal, halt mal durch den Türschlitz hineinschaut, wenn er also die Türen nicht aufzunehmen kann.
Gut, wir machen nochmal ein bisschen Musik, die ihr euch ausgesucht habt. Das ist ein Lied, das heisst «Hop, Shidi Ridi». Das tönt eigentlich aber auch wie Berndeutsch, ist aber ukrainisch.
Ja. Das ist ein Tanzlied, das aber über die Liebe geht.
«Hop, Shidi Ridi» gewünscht von Robert Hotz. Klänge aus der Ukraine, Hopschidiridi gewünscht vom heutigen Fokusgast Robert Hotz, Journalist, Jesuit, Philosoph, Theologe und Tätschmeister vom Hilfswerk Westukraine. Herr Hotz, wir haben vorhin vor Hopschidiridi, ich sage es gerne nochmal, weil das Wort geht mir so leicht von der Lippe, über eure Zeit in der Sowjetunion und in Polen und hier geredet, wo ihr als Journalist, als Mittler tätig war, natürlich immer eigentlich auch als Jesuit, als Gottesmann, oder? Ihr seid aufgewachsen als Einzelkind in Zürich. Euer Vater hat Seidendesigns entworfen, für Seidenmalerei eigentlich entwickelt. Ihr seid aufgewachsen in einer Familie, wo die Mutter ist katholisch und der Vater ist protestantisch. Ja. Als Einzelkind so eine Karriere, habt ihr da irgendjemanden gehabt, der euch hat inspiriert hat? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja. Ich habe schon in meiner Jugend unheimlich viel gelesen. Lese bis heute immer sehr viel. Und unter anderem habe ich auch den Pascal gelesen. Lettre Provinciale. Und das war eine Auseinandersetzung mit den Jesuiten. Und ich habe zufälligerweise ein Buch verwünscht, wo die Antworten der Jesuiten drin waren. Und die waren mir irgendwie einleuchtender als der Angriff von Pascal. Und da hat es mich dann irgendwie mal gestochen, die auch kennenzulernen, oder?
Geboren 1935, das muss also etwa so Anfangs 50er Jahre sein.
Ja, ja.
Das war ja eine Zeit, wo man hier eher gesagt hat, okay, jetzt geht es vorwärts, jetzt machen wir viel Geld, jetzt wenn wir in der Hochkonjunktur leben. Und ihr habt ehrlich gesagt, ja, mein Leben interessiert mich mehr im immateriellen Sinn als im materiellen.
Oder? Ich wollte eigentlich immer helfen und der Fokus bei mir war eigentlich immer ein Kind, wo ich helfen wollte. Das war mal der Grund, für die Pädagogik zu machen. Und nachher war ich eben eine Zweigrisse, so zwischen Arzt oder Priester. Und für den Arzt war ich zu wenig intelligent. Aber für den Priester hat es gerade noch gelangt.
Und so ist es dann vorwärts gegangen. Aber Arzt seid ihr jetzt durchs Hilfswerk auch fast geworden, weil ihr offenbar bei...
Mediziner, sagen wir mal so. Mediziner bin ich schon. Ich verstehe relativ viel von Medizin, aber ich werde mir da in keiner Art und Weise den Titel Arzt also zuschreiben, das bin ich nicht.
Aber das Interessensgebiet von euch?
Medizin ist immer ein Interessensgebiet. Mhm. Ich bin auch bis heute überzeugt, dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn Geistliche vielleicht etwas mehr von Medizin verstünden, als sie im Allgemeinen verstehen.
Also dort auch das Helfen als Prinzip. Medizin ist der Inbegriff von ganz pragmatischer und direkter Hilfe eigentlich.
Woher, ja, wenn es nicht nur ums Geld geht.
Wenn es nicht nur ums Geld geht, sicher. Außer der hilft sich dann einfach selber, der Mediziner, oder?
Das ist genau.
Ja, das ist ja auch eine Form von Hilfe.
Ja, ja,
vielleicht
ja,
nicht
ja.
Die Edli, oder? Woher ist denn die Überzeugung gekommen? Warum hat er unbedingt helfen wollen? Gibt es einen Moment?
Ja, wahrscheinlich ist das aus meiner Jugend herausgewachsen. Und ich bin natürlich auch als Einzelkind relativ einsam gewesen.
Also sich selber eine Welt erfunden und erdenkt und erfüllt?
Ja, ich meine, ich habe genügend gelesen und genügend offene Augen gehabt, um zu sehen, was es an Not gibt. Oder? Und ich begegne der Not überall, wo ich ankomme, wenn ich nach Südafrika kommen, dann begegne ich dort sehr, sehr arme Schwarze, wo 50% also HIV-positiv sind. Das sehe ich halt sofort und das beschäftigt mich dann auch.
Was geht euch denn da in euch vor, wo als Gottesmann vor einer Kirche, wo der Papst anerkennt, die offizielle Haltung von Rom gegenüber AIDS und Präservativ muss mittragen?
Ja, dort habe ich also dann schon meine Vorbehalte. Und ich meine, also es gibt halt also Sachen, wo die Kirche einerseits generell nach dem Buchstaben einmal richtig also, urteilt, aber dann gibt es immer wieder den Einzelfall. Und der Einzelfall kann auch also eine halbe Million Leute betreffen, oder? Wo dann eben also muss anders also geschaut werden.
Macht ihr euch denn stark für eine Art Kirchenkritik, wo eine Auseinandersetzung stattfindet, oder macht ihr einfach?
Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Kirche hat genügend Möglichkeiten gegeben, dass man also kann gewisse Situationen bewältigen, wenn man will. Es gibt Herr Hippert zum Beispiel in Cape Town, wo hervorragend das ist ein Priester für die katholisch-deutsche Gemeinde, der hervorragend kämpft für die HIV-Positiven. Mhm. Aber leistet sich nebenan immer noch einen offiziellen Krieg mit den kirchlichen Autoritäten, die ich als total überflüssig finde.
Also die finden, das ist eigentlich aufreibend und führt nie einen her.
Führt nie einen her.
Mhm. Das heisst auch, dass ihr sagt, die Kirche ist einfach mir. Also so wie ich sie empfinde, gehört sie eben mir. Und wenn jemand anderer Meinung ist, dann?
Ja, man darf doch auch anderer Meinung sein in der Kirche. Mhm. Sogar in der Kirche darf man anderer Meinung sein. Mhm. Was soll das?
Da macht man sich sicher nicht nur Freunde mit dieser Haltung, oder?
Ja, ich meine, wissen Sie, als ich angetreten bin als Priester, da habe ich viele Predigten halten, die allen gefallen. Und das ist der Untergang von jeder Predigt. Weil so eine Predigt ist eine Predigt wie ein Hut, der auf alle Köpfe passt. Und ein Hut, der auf alle Köpfe passt, das ist kein Hut mehr. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich dann sehr rasch also auf eine völlig andere Taktik eingeschworen. Die beim heiligen Paulus schon steht, importune, opportune, ob es gefällt oder nicht, soll man einfach also seiner Überzeugung also Ausdruck verleihen. Und das mache ich auch.
Das heisst, ihr habt dann bei diesen Predigten auch gemerkt, dass das gar nicht funktioniert?
Wenn Nein, das ist ein Blödsinn, das ist Dummheit. Mhm. Also wenn man allen gefallen will, dann gefällt man niemandem.
Ihr habt es helfen erwähnt, und da könnte ich mir gut vorstellen, dass es quasi im jüngeren Alter vielleicht auch eine idealisierte Form von Helfen, von Engagement gibt und dann mit der Zeit ein gewisser Pragmatismus sich dort breit macht. Wie ist das bei euch gewesen?
Ja, wissen Sie, ich habe natürlich schon, währenddem ich in der Sowjetunion gearbeitet habe, bin ich mit der Kirchenverfolgung konfrontiert gewesen. Mhm. Und ich habe einen Weg gefunden, doch sehr viele Bücher in die Sowjetunion zu transportieren, also religiöse. Was in sich verboten war. Ihr habt
einen Weg gefunden, das klingt auch wieder einigermaßen kryptisch. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, man hat halt Beziehungen auf allen Ebenen. Und diese Beziehungen hat man dann ein bisschen ausgenutzt, oder?
Aber wenn man Beziehungen hat, macht man sich ja bis zu einem gewissen Punkt auch abhängig. Was war das Fußpfand für die guten Beziehungen?
Nein. Man macht sich nicht abhängig. Also in dem Punkt also kann ich sagen, das ist genauso, wie ich eigentlich für... Ich habe eine Haufen Sachen über Grenzen gebracht. Ich habe nie Backschisch gezahlt.
Schmiergeld.
Das war ein Grundprinzip. Das mache ich nicht, weil wenn man einmal anfängt zu zahlen, dann steigert sich das ins Unendliche.
Aber gibt es denn Leute, die einem vor allem in einer Situation, wo es jetzt vielleicht ums nähere Überleben geht, einen Gefallen machen, ohne einen Gegengefallen zu erwarten?
Ja.
Das kommt sehr entschieden.
Ja.
Warum gibt es das?
Ja, es gibt Leute, es gibt Nationalisten, es gibt aber auch Patrioten, die sagen, das braucht jetzt mein Land und das braucht jetzt meine Leute und da helfe ich jetzt. Oder?
Und
zum also Beispiel, ich meine, ich habe, was der Armee sehr schlecht gegangen ist nach der Trennung von der Sowjetunion, nachdem sie auseinandergebrochen ist, ist es ja sehr schlecht gegangen in der Ukraine. Weil die Russen haben ja ihre Industrie zurückgezogen und so weiter. Es sind sehr viele Arbeitslose gewesen und in der Armee hat man gehungert. Und damals habe ich also Genietruppen angestellt, um bei mir zu arbeiten. Und die Gegenleistung war, dass sie bei mir ihren anständigen Sold gehabt und ihr Essen. Ich habe auch dafür geschaut, dass es ein gutes Essen war. Und wenn sie das als Bestechung anschauen, bitte schön. Es war ja keine. Und im Übrigen habe ich dann einmal beim Bataillon, wo ein Krankenzimmer hatte, ohne Medikament, habe ich einmal das Krankenzimmer aufgerüstet.
Als quasi Gegenleistung.
Als Gegenleistung, oder?
Also auch der wieder sehr pragmatische Haltung dazu, weil es liegt ja eigentlich auf der Hand. Unterbeschäftigte Soldaten, die wissen, wie man eine Brücke baut oder ein Haus baut, zu beschäftigen, macht ja
sehr
Sinn.
Gut geschafft.
Ja, klar. Bei all diesen Engagement, bei all den Sachen, die euch im Leben begegnet sind, und eben auch dieser, sage jetzt mal, Mittlerrolle, dem Zwischenleben zwischen den Polaritäten. Was hat euch dort geholfen, integer zu bleiben? Ist das Gott?
Ich glaube ja.
Ja.
Ich glaube ja. Ich habe meine Moral mitgebracht und das ist nicht eine Ethik à la carte gewesen, oder? Sondern ich bin überzeugt gewesen von etwas. Ich habe den Kommunismus durchaus nicht geschätzt wegen seiner Killenverfolgung. Und habe nachträglich also einen Vizeminister für religiöse Fragen gehört, der mir einmal gesagt hat, weisst du, der grösste Fehler, den die Kommunisten gemacht haben, ist die Killenverfolgung gewesen. Und ich bin mit dem Mann völlig einig gegangen. Also.
Wie funktioniert das als Korrektiv bei euch? Wie funktioniert Gott als Korrektiv bei euch? Wo gibt es quasi wie die Leitlinie, die euch bewahrt?
Ja, die nimmt man mit, die bringt man doch mit. Also, man weiß doch, was gut und was schlecht ist. Und man merkt dann schon irgendwo, dass etwas also schief liegt. Auf der anderen Seite habe ich nie für mich ist das höhere Leiden die Anprangerung von der Korruption. Sehen Sie, wenn ein Reicher korrupt ist, und ich meine, sind alle Reichen dort korrupt, dann bin ich ein absoluter Gegner von dieser Form von Korruption. Aber wenn ein Polizist halt einmal wieder also einen Buss ausspricht und dann das Geld in die Tasche steckt, weil er dann auch muss, also mit seinem Hundsmeisen eine Familie erhalten, dann ist das für mich nicht Korruption wie bei einem Reich, sondern ist das Selbsthilfe.
Überlebenshilfe.
Und Überlebenshilfe. Das ist ein Prinzip zum Überleben. Und das muss ich akzeptieren. Das ist wie das Fringsen in Deutschland also, damals erlaubt ist, wo der Kardinal Frings gesagt hat, ja, wenn man am Verhungern ist, kann man auch mal einen Hennepfel stellen, oder? Das ist eben nicht gestohlen, oder?
Sondern überlebensnotwendig.
Und dementsprechend sehe ich das immer, auch auf dieser Ebene, sehe ich das immer so ein bisschen viel farbiger als, als der Durchschnitt, der nach einem Ja, Ja, Nein, Nein, schwarz-weiß einfach urteilt. Meistens auch aus einer Situation heraus, die völlig anders ist als die, von der man beurteilt.
Dementsprechend funktioniert ihr ja auch. Also offenbar seid ihr jemand, der hirnet und handelt und nicht hirnet statt handelt. Also das scheint mir etwas, wo mir so ein bisschen entgegenkommt.
Ja, also, ich glaube, das ist eine gute Beschreibung. Also das ist, ich überlege mir schon, was ich tue. Ich helfe nicht einfach da so ins Grüne hinein. Ich kann auch mit gutem Gewissen sagen, dass man also, wenn überhaupt, also sehr, sehr wenig Geld von unseren Spendern vertan haben, sondern das ist alles, also, das ist alles wohl investiert gewesen und man kann heute unsere Sachen anschauen und kann sagen, doch, einer von der Botschaft, von der Schweizer Botschaft hat immer gesagt, was du mit wenig Geld machst, ist unheimlich erstaunlich, oder? Weil wir immer unser Prinzip haben, dass man wirklich also das Maximum an Effizienz gesucht hat.
Es gibt eben sicher eine grosse Bestätigung auch, dass man das Richtige macht, dass man das macht, was Sinn macht. Hat es in den Momenten, wo es vielleicht nicht so gut läuft, gibt es da auch Zweifel bei euch oder seid ihr einfach einer, der geradeaus weitergeht?
Nein, es gibt keine Zweifel. Man muss helfen. Und ich sehe ja, dass es also an vielen Orten heute schlechter geht als je zuvor. Also ist Hilfe doppelt angesagt. Und ich meine, man kann quer durch die ganze Welt helfen. Ich helfe dort, wo ich mich auskenne. Das ist der Grund, weshalb ich dort helfe und nicht an einem anderen Ort. Obwohl ich viele andere Orte schon gesehen habe, wo ich auch gerne geholfen hätte. Aber dort wäre ich also völlig fehl am Platz. Man muss dort helfen, wo man sich wirklich auskennt. Und dort habe ich ein Grundprinzip. Armut, Hunger, Not und Krankheit, die kennen keine Konfession. Und sie kennen auch keine Parteizugehörigkeit. Was einfach krank ist krank und helfen mir. Das spielt für mich keine Rolle, ob es an einer Sekte angehört oder ein Kommunist ist. Oder ich weiss nicht das.
Okay. Robert Hotz, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch viel Glück, viel Kraft und eine sehr schöne Weihnacht natürlich.
Danke vielmals.
Merci vielmals. Das war der Fokus mit dem Robert Hotz, Journalist, Jesuit, Philosoph, Theologe und Tätschmeister vom Hilfswerk Westukraine. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch eine gute Woche.
DRS3 Podcast.